Das Leitmedium der SF, auch wenn es neue Lesegenerationen kaum mehr wahrnehmen, war und ist die Story. Was wir meinen, sind Prosastücke, deren Lektüre das Zeitmaß einer halben Stunde nicht unterschreitet, dasjenige von 2 Stunden aber nicht übersteigt. Ja, hallo, ich bin Mirko und bei mir heute bei Sigma 2 Foxtrot ist wieder der Erik. Hallo Erik.
Hallo, guten Abend oder guten Morgen oder guten Mittag oder wie auch immer, wann ihr das hört.
Wir sind bei Sigma 2 Foxtrot und die beiden einleitenden Zitate, die ich gerade vorgelesen habe. Das erste war von Michael K. Ivoleit aus seinem Text Ein Tribut an die Science-Fiction-Story. Und das zweite war tatsächlich von Edgar Allan Poe über Hawthorne, in seiner Rezension über Hawthorne. Was wir heute besprechen möchten, ist tatsächlich die Kurzform, die Kleinform der Prosa, die meines Erachtens nach zu den wichtigsten Formen in der Science-Fiction, Fantasy, Crime, in den Genres gehört. Die Geschichte der Science-Fiction ist eine Geschichte der epischen Klein- oder Kurzform. Und wir können sogar so weit gehen und behaupten, dass die epische Kurzform ein Grundpfeiler der SF-Literatur ist. Grund genug für uns, einen kleinen Überblick über die Formen zu bringen, wenn wir das auch ohne jeden akademischen Anspruch tun wollen. Mit der Diskussion über die Kurzgeschichte und ihre Entwicklung kann man ganze Proseminare ein Semester lang oder 2 Semester lang beschäftigen, ohne sich auf eine klare Definition zu einigen. Es geht lediglich darum, der epischen Kleinform eine Würdigung zukommen zu lassen und ins Bewusstsein zu rufen, dass sie längst nicht mehr als Quälgeschichten für Schüler existiert, um einen Ausdruck Lutz Görners zu verwenden. Bei der SF und der Kurzform der SF möchten wir einfach etwas mehr Raum geben. Es ist nun nicht falsch, einige wesentliche Merkmale zu besprechen. Und wie gesagt, wir erheben absolut keinen Anspruch auf eine druckreife oder unumstößliche Definition. Wir sind so frei und lassen die Novelle, insbesondere die deutsche Novelle, ein bisschen beiseite. Die Kurzgeschichte, so sagt der Kurzgeschichten-Schriftsteller O'Connor, repräsentiere die heutige Weltanschauung wesentlich besser als Lyrik und Dramatik es tun können. Ein Zitat: Because it's the nearest thing I know to lyric poetry. I wrote poetry for a long time, then discovered that God had not intended me to be a lyric poet. And the nearest thing, so that is the short story. A novel actually requires far more logic and far more knowledge of circumstances, whereas a short story can have the sort of detachment from circumstances that lyric poetry has. Und ein Zitat von Faulkner direkt hinterher: I'm a failed poet. Maybe every novelist wants to write poetry first, finds he can't, and then tries the short story, which is the most demanding form after poetry. And, failing at that, only then goes he take up novel writing. Und zum Schluss noch ein Zitat von Truman Capote: When seriously explored, the short story seems to me the most difficult and disciplining form of prose writing extent. Whatever control and technique I may have, I owe entirely to my training in this medium. Und da ich es gerade noch habe, Heinrich Böll sagt, die Kurzgeschichte ist immer noch die schönste aller Prosaformen. Recht hat er. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war Amerika, die amerikanische Literatur, bei der Kurzgeschichte die dominierende Literatur. Man kann sagen, dass die Geschichte der Short Story in den USA mit den Faktoren Bildungshunger und Postgesetzen zu tun hatte. Zur Kolonialzeit war jede Kolonie eine kleine Welt für sich und die meiste Literatur, wenn sie denn nicht gerade die Bibel war, kam aus dem Mutterland, eben aus England. Aber langsam und stetig entwickelte sich eine eigene Literatur, die 1607, als Jamestown gegründet wurde, noch aus Broschüren, gedruckten Briefen und anderen kleinen Formen bestand, die heim nach England geschickt worden sind, um dort Werbung für die Sache der Kolonisation Nordamerikas zu machen. Und wie der Literaturwissenschaftler Henry Lüttke in seiner Geschichte der amerikanischen Literatur bemerkt, entwickelt sich unter dem Eindruck von Klima, Arbeit und Entfernung und den ganzen regionalen Faktoren auch tatsächlich eine spezifische amerikanische Literatur. Es war schließlich auch George Washington, der sich für die Verbreitung von Wissen stark machte. 1792 beschloss der Kongress einen sehr geringen Posttarif für Zeitungen. Man zahlte also nur einen Cent für 100 Meilen und allen Tarifänderungen zum Trotz, das Porto für Zeitungen blieb immer günstiger als für Briefe. Bücher konnte man lange Zeit überhaupt nicht auf dem Postweg verschicken. Während 1855 Zeitungen in England für die einfachen Leute geradezu unerschwinglich waren, war das in Amerika das genaue Gegenteil. 1830 zählte man im Land etwa 1200 Zeitungen, allein 54 in New York. Und das machte die Form der Kurzgeschichte eigentlich erst möglich. So sagt Edgar Mertner in seinem Aufsatz die zur Theorie der Short Story in England und Amerika. Seit den Tagen Poes ist die amerikanische Kritik davon überzeugt, dass Amerika in der Short Story den ihm wesensgemäßen literarischen Ausdruck gefunden hat. Ja, das kann man eigentlich so sagen. Aber gleichzeitig weist er auch darauf hin, dass die Kurzgeschichte aufgrund der Masse auch nur ein, ja, quasi maschinelles Produkt geworden ist, dessen Machart oft stereotyp und formelhaft ist. Klaus Doderer geht sogar so weit und benutzt in seinem Aufsatz die angelsächsische Short Story und die deutsche Kurzgeschichte den Begriff der Entwertung. Und Fred B. Millett schreibt, "The writing of short stories is an industry and not an art." Zum ersten Mal taucht der Begriff Short Story im New English Dictionary von 1887 auf. Tale ist bis dahin eine Sammelbezeichnung für die vielen Arten der epischen oder prosaischen Kurzform, aber die Short Story, ja, die bekommt einen besonderen Rang zugesprochen. Um Hans Bungert zu zitieren, das ist aus seiner Einleitung zu Die amerikanische Short Story: "Die Entwicklung der amerikanischen Short Story ist verbunden mit der Geschichte ihrer Theorie. Kaum hatte sich diese epische Kurzform, als deren erster bedeutender Vertreter Washington Irving betrachtet wird, im frühen 19. Jahrhundert in Amerika einen Platz neben der anderen und den älteren Prosaformen erobert, als auch bereits Edgar Allan Poe in seinem Rezensionsartikel über Hawthorne's Twice Told Tales die erste kohärente Theorie der Short Story vorlegte und darin unter anderem eine Abgrenzung zum lyrischen Gedicht vornahm. Mit Poes weniger formel als wirkungsästhetisch ausgerichteter Theorie beginnen die Bemühungen um eine Poetik der Short Story. Ihr gingen lediglich einige auf weniger systematischere Äußerungen Washington Irvings vorauf." Und so schreibt er in seiner Einleitung. Und dazu können wir natürlich, warum auch nicht, direkt Edgar Allan Poe zitieren: "Dergestalt bietet also diese literarische Gattung dem Geiste zwar kein so erhabenes Betätigungsfeld wie das reine Gedicht, doch immerhin ein weitaus geräumigeres, und ihre Hervorbringungen sind zwar niemals so reich, doch unendlich vielfältiger und für die große Masse der Leser auch leichter erfassbar. In aller Kürze sei hier bloß gesagt, dass der Verfasser einer Prosaerzählung in seinem Thema eine Unzahl von Gedanken und Ausdruckswerten in vielfältiger Modifikation unterzubringen vermag, logisch folgende zum Beispiel oder auch sarkastische und humoristische, welche der Natur des Gedichts nicht nur zuwiderlaufen, sondern sich geradezu verbieten im Hinblick auf eines seiner sonderlichsten und unabdingbaren Attribute." Er spricht von der Erzählung, von der Tale in der Originalfassung, und in fast allen gattungstheoretischen Abhandlungen wird auf die grundsätzliche Schwierigkeit einer eindeutigen Begriffsbestimmung hingewiesen. Man neigt ja weniger zu strukturalistischer Deutung, sondern eher zu einem typisch amerikanischen, empirisch feststellbaren. Dazu ja ein Zitat aus der Enzyklopädie Americana, Stichwort Novelette: "A short story usually contains from 1,000 to 20,000 words, a novelette from 20,000 to 40,000 and a novel from 40,000 and upwards." Und ja, das war die Enzyklopädie Americana von 1946. Ähnlich sagt es Hardy Kettlitz in seinem Buch über die Hugo Awards: "Die genaue Definition der Short Story war stetigen Veränderungen unterworfen. 1953 wurde noch kein solcher Preis vergeben. In den Jahren 1955 bis 1959 gab es nur zwei Kategorien: Novelette, längere Erzählung, und Short Story, Kurzgeschichten." Und so weiter und so weiter. Und da sagt er auch, dass es die verschiedenen Formen Short Story und Novella seit 1973 drei Kategorien und Novella kommt auf eine Länge von bis zu 17.500, von 17.500 bis 40.000, die Novelette von 7.500 bis 17.500 und alle erzählenden Texte unter 7.500 Wörtern gelten als Short Story, alle über 40.000 als Roman. Wir sehen also, es ist ein buntes Durcheinander. Ein Leseakt, das Eisbergmodell beispielsweise, die Verdichtung, der sofortige Einstieg, meist der offene Schluss, sind einige der wesentlichen Kennzeichen der Kurzgeschichte. Es ist, als würde man einen kurzen, aber sehr bedeutungsvollen Ausschnitt aus der Lebensgeschichte eines Individuums zu sehen bekommen. Berühmte Short-Story-Autoren, ich sage sie einfach der Vollständigkeit halber, sind natürlich Poe, Jack London, Ambrose Bierce, Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, F. Scott Fitzgerald, Hemingway, O. Henry, Faulkner, Raymond Carver, Charles Bukowski und ja, Ray Bradbury, Rudyard Kipling, Chekhov, Guy de Maupassant, Jorge Borges. International tut sich da einiges in der Geschichte und in der Theorie der Kurzgeschichte. Und was die Kurzgeschichte in Deutschland alles so erlebt hat, wie es dazu kam, das erzählt uns der Erik jetzt.
Ja, dann gehe ich mal kurz darauf ein, wie sich die Kurzgeschichte so im deutschsprachigen Raum entwickelt hat. Im Wesentlichen stellt die Kurzgeschichte einen literarischen Import aus den USA dar. Allerdings gibt es auch schon vorher gewisse Vorläufer, etwa die Novellen von Heinrich von Kleist, die Volksmärchen der Gebrüder Grimm, Kunstmärchen etwa von Wilhelm Hauff und die anekdotischen pointierten Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel, die vielleicht am ehesten an das herankommen, was wir als Kurzgeschichte betrachten. Erste Kontakte mit amerikanischen Kurzgeschichten dürften deutsche Leser unter anderem mit den Short Stories von Edgar Allan Poe gehabt haben. Um 1900 herum wurde die Form dann auch von deutschen Schriftstellern aufgegriffen, besonders expressionistische Autoren wie Alfred Döblin haben sie genutzt. Das, was wir aber allgemein als deutsche Kurzgeschichte begreifen, entstand erst in der Nachkriegszeit als Produkt oder Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und die NS-Zeit. Die Nationalsozialisten hatten ja nicht nur Städte und Menschen zerstört, sondern auch Kultur und geistige Innenwelten verwüstet. Die Autoren nach 1945 versuchten dieser Stunde Null angemessenen Ausdruck zu verleihen und das konnten sie nicht mit althergebrachten literarischen Formen. So erschienen lange Zeit erstmal kaum Romane, da diese Form als zu klassisch, episch, pathetisch und ideologisch aufgeladen empfunden wurde. Diese literarische Bewegung wurde auch als Kahlschlag bezeichnet, da hier ein literarischer Neubeginn versucht wurde. Ein verwandter Begriff ist Trümmerliteratur. Dazu gibt es ein sehr gutes Zitat von Wolfgang Weyrauch, der bereits 1946 eine Kurzgeschichtensammlung unter dem Titel 1000 Gramm veröffentlicht hat, die sehr wichtig war, weil sie eben viele dieser frühen Kahlschlag-Kurzgeschichten versammelt hat. Und aus dem Vorwort dieser Anthologie stammt auch das Zitat, das ich jetzt vorlesen will. Die Männer des Kahlschlags wissen oder ahnen es doch zumindest, dass dem neuen Anfang der Prosa in unserem Land allein die Methode und die Intention des Pioniers angemessen sind. Die Methode der Bestandsaufnahme, die Intention der Wahrheit. Beides um den Preis der Poesie. Wo der Anfang der Existenz ist, ist auch der Anfang der Literatur. Ja, also ein ziemlich klarer Schnitt, der da gemacht wird. Und was sollte man stattdessen als literarische Form nehmen? Die Kurzgeschichte als nicht typisch deutsche oder sondern eher amerikanische Form kam da halt gerade recht durch ihre Kürze und ihren sachlichen alltäglichen Tonfall. Da fanden die Autoren des Kahlschlags halt genau das, was sie suchten, nämlich Understatement statt romanhafter Überhöhung. Vor allem Ernest Hemingway mit seinem sehr trockenen, minimalistischen Stil war so das große Vorbild dieser Autoren, die allerdings auch einsahen, dass sie diesen typisch Hemingwayschen Stil jetzt nicht so einfach kopieren konnten. Die Autoren haben stattdessen die amerikanische Kurzgeschichte mit deutschen Erzähltraditionen vermischt, Stichwort deutsche Tiefsinnigkeit, wodurch dann etwas ganz Neues entstanden ist. Seine Blütezeit hat die Kurzgeschichte von 1945 bis 1955 gehabt. Vor allem Autoren wie Wolfgang Borchardt, Heinrich Böll, Wolf-Dietrich Schnurre, Erwin Strittmatter oder Ilse Eichinger haben hier wichtige Beiträge geleistet. Inhaltlich beschäftigten sich die Texte vor allem mit der Situation nach dem Krieg. Etwa ging es um heimkehrende Soldaten, die sich in der Heimat nicht mehr zurechtfanden, um Invaliden oder um Armut. Große Politik wurde in den Geschichten nicht diskutiert, stattdessen wurden nur alltägliche, aber dafür sehr vielsagende Momentaufnahmen betrachtet oder gezeigt. Ja, anhand der in dieser Zeit entstandenen Kurzgeschichten lassen sich auch eine Reihe von typischen Merkmalen der deutschen Kurzgeschichte beobachten, die auch heute noch in etlichen Deutschbüchern als Merkmale für Kurzgeschichten aufgezählt werden. Zunächst mal natürlich die Kürze des Textes, klar, es soll in einem Leseakt gelesen werden können. Dann, es gibt keine Einleitung, man steigt als Leser sofort ins Geschehen ein. Meistens gibt es keinen auktorialen, also allwissenden Erzähler, sondern einen personalen Erzähler, dem man, ja, der subjektiv erzählt, und dem man vielleicht auch nicht trauen kann. Es gibt selten Zeitsprünge in der Erzählung. Die erzählte Zeit ist chronologisch und linear und meistens auch sehr kurz. Oft geht es nur um wenige Stunden oder Minuten. Auch Orte und Schauplätze sind meistens nicht bekannt. Und ja, auch nicht besonders groß, weil es halt oft nur um ein bestimmtes Ereignis geht, was weiß ich, an einer Straße spielt oder ähnliches. Ähnlich sieht's mit den Protagonisten aus, über die ist auch meistens nicht viel bekannt, manchmal nicht der Name. Die Charaktere sind meistens Alltagspersonen und keine Helden. Und so wie es keine Einleitung gibt, gibt es auch eigentlich keinen richtigen Schluss. Der Schluss der Kurzgeschichte ist meistens offen und der Leser muss sich dann die Moral von der Geschichte sozusagen anhand des Erzählten, anhand von Metaphern wie selbst erschließen. Es wird nicht sozusagen deutlich erklärt oder es wird auch nicht gewertet. Also ist der Ton ist sachlich und nüchtern und trocken, es gibt eigentlich keine urteilenden Formulierungen. Ja, man sieht also, dass die deutsche Kurzgeschichte in ihrer formalen Definition sehr viel enger gefasst ist, als das bei der amerikanischen der Fall ist. Aber was da die Unterschiede sind, werden wir ja gleich noch diskutieren. Zum Abschluss nur noch kurz ein Blick auf die historische Entwicklung, die Kurzgeschichte danach in Deutschland genommen hat. Man muss leider sagen, nach 1960 verlor die Kurzgeschichte wieder an Bedeutung und ja, hat sie bis heute eigentlich nicht wirklich wiedererlangt, egal ob sich's da jetzt um deutsche oder um fremdsprachige Kurzgeschichten handelt. Ja, genau, so viel erstmal zur deutschen Kurzgeschichte.
Ja, vielen Dank, Erik, für diesen Überblick, was die Kurzgeschichte in Deutschland angeht. Ja, von den Dime Novels und den Monthly Magazines hin zu den Pulps, deren erste eigenständige SF-Publikation 1926 schließlich mit Hugo Gernsback Amazing Stories angefangen haben, sprechen wir nicht über Inhalte, sondern über Formen. Zunächst fanden sich bei Amazing Stories Nachdrucke von Poe, Verne, Wells, aber auch zunehmend andere eigenständige Stories. Es kamen mehr Magazine hinzu, auch Romane wurden in Fortsetzungsform abgedruckt, wie zum Beispiel das von uns hier in Sigma 2 Foxtrot schon besprochene Für eine Handvoll Venus. Aber die SF entwickelte sich schließlich zu einer ganz eigenständigen Form heraus, die trotz ihrer einstigen Dominanz und ja, ihres konstitutiven Charakters für die SF heutzutage innerhalb der großen Schicht des Fandoms immer weniger Ansehen hat, wiewohl es bei den echten Fans oder für die echten Fans zum Glück zahlreiche Kleinpublikationen gibt, die in liebevoller und oftmals an Selbstausbeutung grenzender Emsigkeit sich der Kurzform der Science-Fiction, der Kurzgeschichte, der Short-Story, der Erzählung dankenswerterweise immer noch widmen und ihr Raum geben. Die Großverlage setzen auf dicke Schwarten und übersehen eigentlich die Kleinform ganz gern und ja, weisen dann auf diese schwache Wirtschaftlichkeit hin und schieben alles immer konsequent auf das Angebot- und Nachfragemysterium. Ja, Erik, Kurzgeschichten, die lieben wir eigentlich trotzdem.
Ja, absolut. Und ich begreife eigentlich auch gar nicht, warum sie nicht ja beliebter sind. Irgendwie heißt es immer, ja, damit quält man Kinder in der Schule, im Deutschunterricht. und irgendwie mag sie keiner und nicht mal unter den SF-Fans mag sie jemand. Das verstehe ich ehrlich gesagt deshalb nicht, weil ja in Zeiten immer kürzere Aufmerksamkeit spannen. Ich merke das ja an mir selber. Ich lese auch so im Internet Blogs oder irgendwelche Texte doch ganz gerne lieber, wenn sie etwas öfters durch Zwischenüberschriften geteilt sind und einfach, wenn man so Texthappen hat, so bleibt man doch länger am Ball. Insofern, eigentlich ist die Kurzgeschichte, müsste eigentlich das Medium oder die literarische Form der Postmoderne sein, aber irgendwie ist es jetzt nicht.
Ja, es existiert eine gewisse Unlust an der Kurzform der kurzen Erzählung seitens des Publikums. Hat man den Eindruck? Ich weiß es nicht, ob der Eindruck vielleicht trügt. Als Alice Munro 2013 den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, da waren Erzählungen für eine Zeit lang ja schon wieder en vogue. Ne? Die hat ja nur Erzählungen geschrieben. Oder vor, lass es 15 oder sogar 20 Jahre her sein, Judith Herrmann, Nichts als Gespenster. Das war dieses Fräulein-Wunder, was Marcel Reich-Ranitzky-Weiland so in die Kamera gehalten hat. Da waren Erzählungen auch en vogue. Also ich glaube, es gibt immer so gewisse Wellen, wo sich das Feuilleton dann wieder dazu herablässt, mal Kurzgeschichten toll zu finden. Aber in der Science-Fiction ist die Kurzgeschichte, die Kleinform der Prosa, eigentlich kontinuierlich seit den ersten Tagen dabei.
Ja. Vielleicht muss einfach nur öfters mal jemand was in eine Fernsehkamera halten, also eine Kurzgeschichtenanthologie oder ähnliches. Ich kann mich erinnern, wie ich letztens mal, also schon eine Weile her, aber ich wollte, habe nach fantastischen Kurzgeschichten gesucht und dachte mir, da muss es doch irgendwie auch mal sowas wie, was weiß ich, so eine Art Best-of Sammelbände geben und habe danach ganz verzweifelt, einfach ganz naiv auf Amazon gesucht. Ich kannte eigentlich nur das Buch der Wunder, was eine relativ umfängliche Sammlung von internationalen Kurzgeschichten zur Fantastik sind. Aber abgesehen davon ließ sich irgendwie kaum etwas finden. Ich musste dann erst etwas stärker in die bekannte violette oder lilane auf Reihe, sozusagen die fantastische Reihe von Suhrkamp einsteigen, wo es ja viele solche Anthologien gab. Hm. Ja, aber ansonsten, ja. Es war schwierig.
Ja, es wird immer darauf hinaus oder zugeschoben, dass das sei irgendein wirtschaftliches Problem. Karl Michael Armer hat im SF-Jahr 1986 in seinem Aufsatz Think Small bereits ja gesagt, dass zwei Jahre zuvor der Trend, deutlich weniger SF-Story-Anthologien erscheinen zu lassen, als in den Jahren zuvor, sich abzeichnet. Man kann sagen, ja, dass die Zahl der Anthologien und der Neuauflage durch E-Books sich ein bisschen stabilisiert hat, aber die Wertschätzung der Kurzform jedoch keinesfalls gestiegen ist. Die Unlust an der Kleinform, das hat Armer schon 86 als ein Phänomen bezeichnet, das sich seuchenartig verbreitet. Aber ich muss sagen, wir haben in Deutschland viele begabte Autoren der Kleinform, die in kleinen Publikationen sehr wohl beweisen, dass sie dazu fähig sind, anspruchsvolle Texte, interessante Texte und auch unterhaltsame Texte, um das nicht zu vergessen, zu veröffentlichen. Da ist eine lebendige Szene.
Mhm. Ja, und ein Argument, was da ja immer wieder gebracht wird, ist eben das mit der, ja, man will sich halt nicht jedes Mal alle 10 Seiten auf eine komplett neue Welt mit komplett neuen Figuren, mit Orten, mit Handlungssträngen einlassen, sondern hat dann doch lieber den Roman, wo man mal eine Weile dran sitzt und nicht jedes Mal, wenn man da wieder zur Stelle zurückblättert, wo man aufgehört hat, sich neu reindenken muss, sondern weiß, aha, das, ja genau, das waren ja die Figuren und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht, wie bei so einer Telefonnovela. Das ist jetzt ein böser Vergleich, aber so ein bisschen das Argument kommt ja immer wieder leider. Und das ist ja eigentlich gerade ja, das, was wir so an der Science Fiction mögen. Ne? Also gerade eben dieses Neuerfinden auf allen 10 Seiten, dieses intellektuelle Abenteuer, auf das man sich da doch einlassen muss und was ja auch einfach eine Kunst ist für die Autoren, eben auf so wenigen Seiten eine so lebendige Welt zu schaffen, lebendiger oder glaubhafter als es mancher Science Fiction Autor oder lass es auch nicht Science Fiction Autor sein, halt in einem ganzen Roman manchmal nicht schaffen.
Ja, wie wir schon festgestellt haben, in der Kurzgeschichte ist es ja auch die Kunst, etwas wegzulassen oder nur anzudeuten. Und wenn wir uns diverse Kurzgeschichten, Klassiker der Science-Fiction-Literatur angucken, da wird im Nebensatz eine ganze Welt konstruiert. Jetzt als Beispiel dafür Frederick Pohl und C.M. Kornbluss Eine Handvoll Venus. Das ist ja keine Kurzgeschichte, das ist ja ein Roman. Mhm. Aber wie die das schaffen, in wenigen Sätzen die ganze Welt zu konstruieren. Philip K. Dick kann das sehr gut. Alice Sheldon, besser bekannt als James Triptree Jr., kann das sehr gut. Natürlich Alfred Bester auch, das sind alles die großen Namen. Cordwainer Smith, der kurzen Form. Die schaffen das trotzdem, dass man sich darauf einlässt.
Schicklich.
Und was ich so interessant finde, ist das Gedankenspiel. Die deuten etwas an und schon versucht man selber im Kopf die Welt zu entwerfen und in eine gewisse Kohärenz zu bringen. Und das finde ich doch, diese Fantasie anzuregen und nicht in den Leser an die Hand zu nehmen und zu sagen, guck mal, ich habe das hier auf 500 Seiten entworfen, sondern tatsächlich dem Leser das selbst zu überlassen. Das finde ich doch großartig. Das fördert doch eigentlich die Fantasie, mit der wir es zu tun haben.
Ja, da kann ich dir nur absolut beipflichten und muss dem Name-Dropping natürlich auch sofort noch ein paar hinzufügen.
Ja, bitte, bitte.
Insbesondere Stanislaw Lem und Robert Shackley, der eigentlich fast mein Lieblings-Kurzgeschichtenautor im Bereich Science-Fiction ist. Und ähnlich wie Shackley, weil auch immer sehr pointiert und sehr, sehr witzig, Frederick Brown, der ja zum Teil wirklich einseitige, also wirklich Geschichten, die eine Seite lang sind, oft nur oder manchmal nur eine halbe und die trotzdem mindblowing sind zum Teil.
Ja, ja. Das war doch Frederick Browns kürzeste Science-Fiction-Geschichte.
Ja, genau.
Der letzte Mensch auf der Welt saß an seinem Tisch und draußen klopfte es an der Tür.
Ja, ne? Genau.
Oder auch brillante, das sind keine Kurzgeschichten, wie sie in der Definition Kurzgeschichte genannt werden können, sondern Kurzerzählungen, die wir beide ja gemacht haben. Ted Chiang ist eines der hervorragenden Beispiele, gewürdigt auch durch das Feuilleton, völlig zu Recht, der es schafft, auf wenigen Seiten ganze Welten entstehen zu lassen, denen man ohne weiteres folgen kann.
Ja, absolut. Also wie gesagt, eines der ich beschäftige mich natürlich nicht allzu viel mit zeitgenössischer Science Fiction. Ich bin da schon doch sehr den Klassikern der 50er, 60er, 70er verhaftet. Von daher ist es etwas unfair, das zu sagen. Aber das, was mich an gegenwärtiger Science Fiction eben wirklich umgehauen hat, ist eben Ted Chiang. Also Kurzgeschichten.
Mhm. Ja.
Ja. Ja. Da du das gerade schon angesprochen hast, wollen wir dann vielleicht nochmal kurz auf diesen Vergleich deutsche Kurzgeschichte versus alle anderen Kurzgeschichten gehen, oder?
Ja, natürlich, das können wir gerne machen.
Wie wollen wir da weitergehen?
Gerne.
Ja, also ich habe ja vorhin gerade ein bisschen geschildert, wie das so war mit der Kurzgeschichte in Deutschland. Und ehrlich gesagt, als ich angefangen habe, mich für diese Sendung darauf vorzubereiten, war ich ja so ein bisschen entsetzt. Was ich da, wie hatte ich anscheinend auch verdrängt oder vergessen, oder vielleicht hatten wir es auch gar nicht im Deutschunterricht, was es so mit den Kurzgeschichten auf sich hatte. Und also ich war entsetzt, dass sozusagen Schulkindern heutzutage immer noch anscheinend beigebracht wird, dass das, was ich da vorhin alles aufgezählt habe, dass das eine Kurzgeschichte qualifiziert, was eine völlig enge Definition ist und meiner Meinung nach nicht eigentlich ungeeignet ist für eine literaturwissenschaftliche Beschäftigung mit Kurzgeschichten. Wir können ja mal die Punkte kurz durchgehen. Also, dass es keine Einleitung gibt. Natürlich gibt es bei etlichen Kurzgeschichten auch mal kleine Einleitungen. Auch, dass der Schluss ist nicht immer offen, sondern auch durchaus abgeschlossen. Dann diese Beschränkung auf Alltägliches, ne, keine Zeitsprünge, es ist chronologisch und linear, vielleicht nur wenige Stunden, Minuten werden beschrieben, es gibt nur wenige Charaktere, es sind keine Helden. Das mit den Helden beißt sich natürlich zum Teil massiv, gerade im Science-Fiction-Bereich mit ganz klassischen Weltraumhelden, die da Abenteuer bestehen. Und dieses nur wenige Minuten oder Stunden, das natürlich gerade bei Science-Fiction mit seinen Zeitsprüngen, durch Raumfahrt oder Zeitreisen bedingt, beißt sich auch massiv. Als Beispiel sei dann einfach mal nur eine der besten und wichtigsten Geschichten von Isaac Asimov erwähnt. Natürlich auch, ich weiß nicht, ob wir ihn beim Name-Dropping von dabei hatten, aber natürlich auch fast der Kurzgeschichtenautor der Science-Fiction vielleicht. Die letzte Frage.
Die geht über Milliarden.
Äonen eigentlich.
Ja.
Also eine mit einem Personal, was sich auf allen zwei Seiten wechselt, mit irren Zeitsprüngen, das lässt sich in keinster Weise irgendwie mit dieser Definition zusammenbringen. Und dann kommt natürlich auch wieder sowas wie, was ich ja auch genannt habe, dieses, ja, der Schluss ist halt offen und man muss sich so die Deutung des Ganzen selber erschließen. Ach, das ist auch dann wieder so ein bisschen dieses typisch Deutsche, so Literatur darf nicht unterhaltsam sein, das muss ja immer irgendwas Belehrendes drin haben, was Symbolistisches und ja.
Wobei ich muss sagen, das passt natürlich auf diese spezielle Form der Kurzgeschichte, die gerade im Rahmen der Gruppe 47 entstanden ist.
Natürlich.
Da ist ja immer die Frage, was ist zuerst da die Theorie oder die das, was man da theoretisch betrachtet. Ich glaube schon, dass innerhalb dieser Konstruktion, so wie wir sie geschildert haben oder wie du sie gerade angedeutet hast, dass es sehr wohl möglich ist, auch sehr interessante Geschichten zu schreiben. Ich denke an Marie-Louise Kaschnitz oder Heinrich Böll, die natürlich auch tricksen, indem sie Flashbacks benutzen.
Ja.
Hemingway macht das. Aber ich glaube schon, dass es möglich ist, innerhalb dieser engen definitorischen Grenzen, das ist ja wie bei der Lyrik, ja, dass man da sehr wohl große, gute Stücke schreiben kann. Und was wir besprechen, die Science-Fiction-Kurzform, ich würde es eher Erzählung nennen, weil tatsächlich der Begriff der Kurzgeschichte schränkt das alles definitorisch zu sehr ein. Und da haben wir keine Freiheiten mehr.
Hm. Ja, also erstmal natürlich wollte ich damit gar nicht sagen, dass, sag ich mal, durch diese Definition jetzt keine große Literatur, auch nicht große Science-Fiction-Literatur hervorgebracht werden könnte. Tatsächlich habe ich mir durch die Beschäftigung mit dieser deutschen Entwicklung einen Kurzgeschichtenband ja käuflich erworben, heute gerade abgeholt, auch schon ein bisschen drin geschmökert, mit dem Titel Die besten deutschen Erzählungen. Eine Anthologie, es beginnt, glaube ich, irgendwo bei Goethe und hört auf bei, ich weiß nicht, Peter Bixel. Eine so 350 Seiten umfassender Band. Und da habe ich natürlich dann auch gleich zielstrebig mal nach diesen ja typischen Nachkriegsgeschichten gesucht. Wanderer, kommst du nach Spar? Zum Beispiel von Böll. Ja, es ist schon, Alter, das ist absolut irre. Also, und wie gesagt, der Titel dieser Anthologie heißt Die besten deutschen Erzählungen. Da steht ganz bewusst steht da nichts von Kurzgeschichten.
Ja, das ist eben, irgendwo muss man diese Definition auch verlassen und dann einfach sagen, ich persönlich sage, Erzählung ist ein Terminus technicus, der mir besser gefällt. Weil Kurzgeschichte im Englischen Short Story, wie ja schon erwähnt, hat ja eine ganz andere Bedeutung. Das kann man nicht eins zu eins transportieren. Deswegen, so wie du es sagst, Erzählungen ist für mich eigentlich, auch wenn es zuerst schwer belebt kommt, man sagt sehr schnell, ja, die Kurzgeschichte so und so. Aber wenn man sagt, die Erzählung so und so, hat man definitorisch sich da schon etwas befreit von.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich der richtige Begriff, mit dem wir, was Science Fiction angeht, uns ja unterhalten können oder den wir voranstellen können, Science Fiction Erzählungen. Es ist bemerkenswerterweise, auf vielen Anthologien wird mit diesem Begriff rumgeschludert, weil die sich nicht an diese engen Definitionen halten. Warum auch? Die sind teilweise wirklich überholt. Und wie schon erwähnt, die Gruppe 47 hat da vorgelegt und da wurde sich dann sklavisch dran gehalten, mit der Zeit, ne? Man muss ja sagen, hier Peter Handke, Peter Bixel, der ja auch großartige kurze Sachen geschrieben hat, die haben das Ganze natürlich dann in irgendeiner Art und Weise auch über die Definition hinausgetragen. Und das ist, glaube ich, auch der Sinn irgendwann einer Definition. Eine Zeit lang hält man sich dran und dann versucht man, die Grenzen zu erweitern.
Also für mich ist es so ein bisschen, ich bin ein großer Musikfan und ich muss dann immer so ein bisschen an die ganzen Bands denken, die man eigentlich so gar nicht in irgendeine Schublade packen kann und sie machen trotzdem großartige Musik, egal ob sie jetzt Genre A oder Genre B irgendwie zugehören. Und so ein bisschen finde ich das halt, ja, also ich kann das auch lesen, egal welcher Begriff da auf der Anthologie steht, um das mal so zu sagen. Erzählung, ja, damit kann ich leben. Für mich ist das, sag ich mal, ein bisschen, ich weiß nicht, eine Novelle kann ja auch eine Erzählung sein, insofern ist das auch wieder ein bisschen, da würde ich, das kann, finde ich, von der Länge her auch wieder variieren. Aber wie gesagt, ich persönlich störe mich daran nicht so sehr. Ich lasse mich natürlich belehren, falls ich den Begriff jetzt in Folge der nächsten Podcasts falsch verwenden sollte. Aber
Nein. Also ein paar Worte zu dem Begriff der Erzählung, ja. Beziehungsweise ich würde dann auch sagen Story. Also jemand erzählt jemand anders eine Begebenheit, ja, sei es Fiktion oder Nicht-Fiktion. In der Literatur, in der fiktionalen Literatur ist die Erzählung der Oberbegriff aller epischen Gattungen. Mhm. Und es gibt da keine festgelegte Länge, würde ich sagen. Erzählen im Sinne jetzt von Jean R. Searle kann auch ein Sprechakt sein, aber ich glaube, Erzählen ist auch eine Form der Welterschließung, eine konstitutive Basis für Ideologien, Religionen und alles, was irgendwie versucht, die Welt begreiflich zu machen. Der Leser und der Autor, die schließen, man nennt es Fiktionsvertrag, also einen Akt, in dem sich der Leser darauf einlässt, etwas zu lesen, das möglicherweise nicht wahr ist. Und alle Formen der menschlichen Kreativität kennen in mehr oder weniger die Erzählung. Aber die interessante Erzähltheorie, die wollen wir ja jetzt gar nicht hier zu sehr bemühen, wenn es um Fragen, wo es da um Fragen geht, was ist ein Text, was ist die Rolle des Erzählers in der Kultur und so weiter. Aber wir haben Kulturen, die griechische fällt mir ein, die irische Kultur, das sind alles große Erzähler. Hm. Und die walzen manchmal diese zeitlichen Grenzen unglaublich aus und erzählen unglaublich reich und schön. Und Erzählen ist ein wesentlicher Bestandteil aller Kulturen. Keine Frage.
Ja, keine Frage. Und Fiktionsvertrage finde ich ein wunderschönes Wort. Das werde ich in meinen Wortschatz sofort aufnehmen und bei jeder sich bietenden Gelegenheit benutzen jetzt.
Wir gehen einen Fiktionsvertrag.
Ja, ich glaube dir mal. Ja, und auf eine Sache wollte ich auch nochmal eingehen, nämlich das, was du von dem Herrn Ivoleit erwähnt hattest, seine These, dass die Science Fiction eigentlich, dass deren wichtigste oder dessen Kernform eigentlich ja die Short Story ist und eben nicht so sehr der Roman. Dem kann ich ja eigentlich nur beipflichten, obwohl es mir mich anfangs die These irgendwie überrascht hat. Aber je mehr ich drüber nachgedacht habe, desto mehr fiel mir auf, ja, es stimmt eigentlich. Mhm. So viele auch Romane sind ja letztendlich basieren auf Kurzgeschichten, zum Beispiel Blumen für Algernon war mal eine Kurzgeschichte.
Ja.
Letztendlich die gesamte Foundation-Trilogie besteht fast nur aus Kurzgeschichten, die sozusagen in eine Romanform gegossen wurden. Romane wie, wie heißt der? Der Ewige Krieg sind in Episodenform, Kapitel für Kapitel erschienen, so ja wie auch viele, viele andere in den Magazinen. Also diese Kleinform ist tatsächlich konstitutiv für die Science-Fiction, glaube ich, nach längerer Überlegung.
Genuin und ein Leitmedium eigentlich, weil die Science-Fiction, wenn wir den Begriff tatsächlich verorten, können wir den in den USA bei Amazing Stories, Sci-Fi-Fiction am Anfang noch, dann anschließend Science-Fiction. Das ist eine Prosaform, die in dieser Form in den USA quasi beheimatet ist und dort groß geworden ist. Mhm. Nicht ausschließlich, aber doch zum großen Teil. Und wenn wir dann uns ansehen, aus welchem, woher die kommt, aus welchem Medium, eben aus dem Medium der Zeitschriften und der Pulp-Magazine, dann ist klar, warum die Science-Fiction als Leitmedium die Short-Story hat. Und dass die Short-Story zu wenig gewürdigt wird, hängt, wie wir ja jetzt gerade schon mehrfach festgestellt haben, auch damit zusammen, dass es einem in Deutschland nicht leicht gemacht wird, sich dieser Form zu widmen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir sehr viele Autoren, die sehr wohl sehr gute Kurzgeschichten schreiben. Und da besteht ein Bedarf, nur der wird ignoriert.
Hm. Naja, und natürlich dieser klassische Dünkel gegenüber dieser Herkunft aus den Magazinen, aus den Schmuddelheftchen, also spiel nicht mit den Schmuddelkindern oder lies nicht die Schmuddelheftchen, müsste man sagen.
genau. Das ist völlig richtig. Das kommt noch hinzu, dieses Anrüchige. Mhm. Ja, ich war im, Gott, schon achten Semester, da saß ich irgendwo Last Neuromancer und wurde darauf angesprochen, was denn ich da für einen Schund lese. Also das ist so eine Art Ignoranz. Und so Rainer Stache zum Beispiel, das ist ein bekannter Mensch aus dem Universum, aus dem Peri-Rodan-Universum, aus dem Peri-Rodan-Fandom, der hat, ist promovierter Germanist und seine Dissertation heißt Evolution und Beharrung in der Genese der Paraliteratur, untersucht am Beispiel von Peri-Rodan. Das war 1984, promovierte er damit.
Über Peri-Rodan hat er promoviert?
Über Peri-Rodan, 84.
Meine Fresse.
So. Und ich habe so das in Erinnerung, dass er mal in einem Podcast gesagt hat, dass zwischen dem konservativen Dünkel und der linken Ignoranz, dass er da versucht hat, seine Nische zu finden. Und wenn wir uns zum Beispiel den Band Science Fiction, herausgegeben von Barmeier, damals UTB, 1972 heranziehen und alleine schon das Vorwort lesen. Was da an es ist nicht pseudowissenschaftlich, es ist absolut wissenschaftlich, aber man merkt dem Ganzen an, dass die das nur mit spitzen Fingern anfassen. Teilweise geniale Gedanken, aber teilweise merkt man schon, das hat so einen gewissen Exotencharakter. Und heutzutage ist die Science Fiction mehr als etabliert. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum manche immer noch die Nase rümpfen. Spricht man mit einem Lehrer, fragt man ihn über Science Fiction, in 80% oder etwas mehr bekommt man, ja, wenn es sich um Utopie handelt, also diese ja, links verbrämte Utopie, dann ist das gut. Ja, solange da irgendwas Marxistisches sich rausholen lässt. Ich weiß, dass ich jetzt provoziere, das macht aber nichts. Das, finde ich, hat was von Ignoranz.
Ja, sicher. Ja, schön, dass
du weißt, wie ich das
mache. Ja, natürlich, kann ich völlig verstehen. Wir sind doch alle Leidensgenossen.
Aber natürlich. Ja, jawohl, Genosse. Aber um das noch eben anzuführen, was der Evo-Leit sagt, dass wir in den 20er Jahren mindestens 12.000 Science-Fiction-Stories haben. Und dass wir sagen können, wir haben es mittlerweile vielleicht bis zu 40.000 Erzählungen, 40.000 international. In der Zeit, seit es die Science Fiction eigentlich mehr oder weniger gibt, haben wir es mit 40.000 zu tun. Das ist eine Hausnummer, das ist eine große Nummer. Und da muss man wirklich sagen, wenn die Ignoranz angeblich so existieren soll, frage ich mich, wo die 40.000 Erzählungen herkommen. Natürlich ist da eine Menge Schrott. Theodor Sturgeons, 90% von allem ist Müll. Kann man sagen, ist auch so. Aber nichtsdestotrotz, davon sind die 10%, die übrig bleiben, immer noch sehr, sehr viel.
Ja, und wir wollen ja hier auch über die 10% reden und so wie Elke Heidenreich oder Marcel Reich-Ranitzky es einst taten, nicht Bücher, sondern Kurzgeschichten akustisch in die Kamera. Ja, es passt alles nicht so ganz zusammen, meine Metapher gerade. Auf jeden Fall wollen wir der Kurzgeschichte mal wieder eine Bühne geben, das sozusagen metaphorisch gesagt in die Kamera halten, was für ein tolles Medium das doch ist, insbesondere in der Science Fiction. Und ich weiß nicht, wollen wir da eigentlich schon einen kleinen Ausblick geben, mit was für Stories wir demnächst so starten werden?
Ja, nach all der Theorie und den Analysen ist für uns halt die Frage, ob wir uns künftig notwendigerweise in unseren Diskussionen über die Texte, über die kleinen Texte, jetzt gattungstheoretischen Analysen hingeben wollen. Würde ich sagen, tun wir nicht. Wir suchen einfach tolle Texte aus. Ein bisschen wollen wir die Hörer und Hörerinnen noch überraschen, was wir als nächstes machen. Foster, die Maschine steht still, ist die erste, die wir beide zusammen machen werden, Erik. Mhm. Und in Aussicht stehen Sachen mit Balthasar von Weinheim zum Beispiel. Der hat sich schon angekündigt. Der Axel wird dabei sein. Ein guter Freund von mir, der Nils Emmerichs, mit dem werde ich über A.E. Van Vogts Black Destroyer reden. Also wir haben einiges vor, was wir in nächster Zeit hier bei Sigma 2 Foxtrot besprechen möchten.
Ja, ich freue mich sehr.
Ich mich auch. Ja, und vielleicht ein Meister der langen, der epischen und unendlichen Langform, aber ebenfalls ein Meister der Kurzform bis auf das Ende, wollen wir vielleicht zum Abschluss noch zitieren, nämlich niemand anders als Stephen King, der sagt über Kurzgeschichten: Für mich jedoch gibt es kaum ein größeres Vergnügen, als an einem kalten Abend mit einer warmen Tasse Tee in meinem Lieblingssessel zu sitzen, dem Wind draußen zu lauschen und eine gute Geschichte zu lesen, die man in einem Zug durchbekommt. Na, siehst du, wenn der das sagt,
ja, dann ist alles gut. Dem kann ich nichts hinzufügen.
Ich auch nicht. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken euch fürs Zuhören natürlich, na klar. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns durch das Universum der Kurzgeschichten weiter folgen werdet. Ich danke dir, Erik, dafür, dass du heute wieder mal dabei warst. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Ja, nicht zu danken.
Und verbleibe mit einem wir hören uns wieder. Ich bin Mirko.
Ich bin Erik.
Ja, wir sind hier auf sigma2foxtrot.com. Vielen Dank und tschüss.
Ciao. Ach, hätten wir es doch geschafft, endlich. Sehr gut.